Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Katharina.
Und ich bin Diandra.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Wir freuen uns sehr. Wieder mal leider nicht ganz pünktlich, so wie geplant, aber Planung ist offensichtlich nicht so unser Ding momentan.
Naja. Ein Kind kommt da öfter mal dazwischen, aber das Kind ist jetzt im Bett und wir hoffen, es schläft auch weiter.
Wir drücken die Daumen. Ja.
Genau.
Und wir nehmen gerade über Discord auf. Also wir sind leider nicht in Person miteinander gerade zugegen.
Aber das funktioniert ja auch ganz gut.
Ja, genau.
So, was können wir denn erzählen, bevor wir in unsere Folge starten, Katharina?
Ja, wir haben da eine mittelgroße Ankündigung zu machen. Und zwar hatten wir im Zuge von Recherchen, beziehungsweise ich im Zuge von Recherchen von Fotos für Myrtle's Plantation, einer unserer letzten Folgen, mit einem Podcast Kontakt aufgenommen, beziehungsweise mit einer Blogseite, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, dass die auch einen Podcast haben. Und die haben uns eingeladen. Ein kanadischer Podcast, der ja auch über Paranormales spricht. Überraschung, Überraschung. Und die hatten uns eingeladen für ein Interview mit einem deutschen Podcast.
Genau, und da ging es so ein bisschen um, ja, paranormalen, kulturellen Austausch und vor allem halt, wie das Paranormale so in Deutschland gesehen wird, wie damit umgegangen wird, der Glaube daran, pipapo.
Genau.
Und natürlich ein bisschen um unseren Podcast selber auch und sowas natürlich.
Genau, so ein bisschen kultureller Austausch, ne? Und ja, und wir haben da mit Freude natürlich zugesagt und die Folge ist online bei dem kanadischen Podcast Haunted Talks und ihr dürft gerne reinhören, wir werden euch den definitiv verlinken und wir werden natürlich auch einen Post dazu erstellen, dass ihr direkt da draufklicken könnt. Den gibt's auch auf Spotify zu hören, also ihr müsst da nicht auf irgendwelche exotischen Webseiten klicken oder so und die Englisch können, die Englisch verstehen können, sind natürlich herzlich eingeladen, da mal reinzuhören.
Genau. Und jetzt ist mir gerade entfallen, was ich sagen muss. Ach ja. im Zuge dieses Interviews wurden wir gebeten, auch jeder so eine kleine, ja, Geistergeschichte zu erzählen. Und die haben wir quasi als Aufhänger für diese Folge genommen.
Genau.
Ja, worum geht's denn heute bei uns?
Es geht um deutsche Legenden, Spuklegenden logischerweise. Ja, und zwar, also wir haben die in dem Podcast mit Haunted Talks natürlich nur grob umrissen. Aber für die jetzige Folge, für unsere Ghosties, sind wir ein bisschen tiefer in die Materie getaucht und haben das Ganze natürlich etwas mehr ausgearbeitet, damit wir euch jetzt eine schöne deutsche oder zwei schöne deutsche oder nicht so schöne deutsche Legenden präsentieren.
Schön liegt im Auge des Betrachters.
Das ist sehr subjektiv, genau. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr. Es gibt diesmal nicht unbedingt einen Ort, sondern ein paar, ja, ich würde mal sagen, fast klassische Spukgeschichten.
Ja, schon. Und, gut, und als Ort haben wir halt natürlich Deutschland.
Ne? Ja, also der Land. Das Land ist Deutschland. Also, wir sind in der Heimat.
Ja, dann würde ich sagen, fang doch mit deiner Geschichte an, Katharina.
Alles klar. Es regnete in der Nacht in Strömen vom Himmel. Der Wind peitschte durch die Baumkronen des Wäldchens und fernes Donnergrollen versprach in naher Zukunft ein heftiges Gewitter. Leopold zog sich instinktiv den Kopf ein, stellte den Kragen seines abgenutzten Ledermantels auf und erfluchte in sich hinein, was das Zeug hielt. Einen missmutigeren Mann konnte man in dieser Nacht wohl nirgends finden. Warum musste es ausgerechnet heute so wettern? Gerade zum Davonlaufen, keinen Hund jagt man da vor die Tür. Leopold sah hinter sich und erhob die Stimme über den lärmenden Regen, der auf Bäume und Laubboden fiel. »Mach mal zu, Georg!« rief er dem gebückten Mann zu, der ein Stückchen hinter ihm durchs Gebüsch kraxelte. Leopolds Gefährte bahnte sich wenig beherzt den Weg durch das Dickicht. Warum müssen wir das ausgerechnet heute machen? Motzte er zurück. Wütend fügte er an. Wenn die Helga mich nachher so sieht, was soll ich dir dann bitte erzählen, wenn ich klitschnass und nach mitternächtlicher Stunde noch dazu dreckig wie ein Schwein nach Hause komme? Sag mir das mal, die macht mir doch die Hölle heiß. Georg holte nun auf und kletterte neben Leopold über einen glitschigen, moosbewachsenen Baumstamm. Glaubst du vielleicht, ich wäre nicht lieber daheim und läge neben meinem Weib im warmen Bett? Das Wetter ist räudig, aber es spielt uns in die Karten. Es spielt dir in die Karten, Leo, sagte Georg mit einem Blick, der irgendwas zwischen angedeutetem Grinsen und Missgunst war. Ja, ja, Maul halten jetzt, Georg. Ich muss mich konzentrieren. Hier muss irgendwo der Stein stehen. Der Stein, den Leopold meinte, war der Grenzstein zum Nachbarsgrundstück des Lehmanns. Benno Lehmann war Leopolds Nachbar und größter Rivale. Beide Männer führten Höfe, doch standen sie im ständigen Konkurrenzkampf zueinander. Seit längerem schon hatte Leopold die Idee gehabt, ein paar von Benno Lehmanns Grenzsteinen zu versetzen, um somit sein Land größer zu machen. Das käme ihm ganz recht, denn dann könnte er noch rund ein Dutzend mehr Rinder auf sein Land stellen. So würde er mehr Profit machen und den Lehmann ausstechen. Er hatte nur auf den richtigen Moment gewartet, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und so ungemütlich diese Nacht war, so wunderbar war sie dafür geeignet, ihre Spuren zu verwischen. Der Regen würde die Druckstellen der Grenzsteine schnell aufweichen und unkenntlich machen. Kein Mond schien am Himmel, es war düster wie in einer Gruft und niemand würde auf den Straßen unterwegs sein, sodass sie keine ungebeteten Zeugen zu erwarten hatten. Er hatte sich vor gut 2 Stunden also seinen Bruder Georg geschnappt, seiner Frau vorgelogen, sie würde die örtlichen Kneipe besuchen und ihn mitgeschleppt, damit er, Leopold, nicht allein die schweren Steine hieven musste. Legal war das Ganze natürlich nicht, doch Leopold hatte schon immer gerne mal die Grenzen zwischen erlaubt und nicht erlaubt verwischt. Und was niemand weiß, machte auch niemanden heiß. Zusammen mit seinem Bruder werkelte Leopold am Stein, um ihn zu lockern. Als sie es endlich geschafft hatten, machten sie sich daran, zu zweit den großen Brocken zu versetzen. Sie mussten aus dem Unterholz des Wäldchens raus, über den Weg und dann noch ein Stückchen Feld, dass sich der Aufwand auch ja lohnte. »Leo, ich habe noch kein gutes Gefühl dabei. Wenn das jemand herauskriegt«, schnaufte Georg, während er bemüht war, sein Ende des Steins nicht durch die Finger rutschen zu lassen. »Ach, Papalapap, wer soll das denn jetzt rausbekommen? Ist doch keine Menschenseele unterwegs und du wirst mich ja wohl nicht verraten, Bruder.« In seiner Stimme schwang ein warnender Unterton mit. Georg verneinte. Gerade kamen die 2 Männer an das Wegstück am Waldesrand, das sie überqueren mussten, als Georgs Augen sich plötzlich angstvoll weiteten. »Hörst du das?« fragte er. Leopold hielt kurz inne. Tatsächlich. Durch den prasselnden Regen konnte er Hufgetrappel wahrnehmen. Wer um alles in der Welt war denn jetzt noch unterwegs? Leo schaute seinen Bruder an. »So ein vermaledeiter...« »Los, wir legen den Stein kurz hier ab und verstecken uns in den Büschen.« Es hört sich nur wie ein Pferd an. Es ist so dunkel, da wird uns niemand sehen oder gar suchen, denn keiner erwartet zu dieser Stunde 2 Männer auf der Straße. Während das Donnern der Hufe schnell lauter wurde, ließen die Männer den Stein zu Boden. Doch zum Verstecken kamen sie nicht mehr. Wie aus dem Nichts stand der Reiter auf seinem schwarzen Ross plötzlich vor den 2 Männern. Das Pferd wirrte laut und tänzelte unruhig auf der Stelle. Der Reiter wurde fast eins mit der Nacht in seinem schwarzen Gewand auf seinem noch schwärzeren Pferd. Hatte Leopold sich bis gerade noch geärgert, dass sie möglicherweise aufgeflogen waren, wich dieser Ärger nun schlagartig blankem Entsetzen. Denn dem Reiter, der ihnen stumm gegenüberstand, fehlte der Kopf. Wobei »fehlen« hier wohl der falsche Ausdruck ist, denn genau genommen fehlte der Kopf nicht so ganz. Er war jedoch nicht auf den Schultern, wo sich jeder Kopf eines Menschen befinden sollte, sondern der schwarze Reitersmann trug ihn in beiden Händen vor sich auf dem Sattel. Stumm starrte ein leeres Augenpaar auf die Männer herab. Diese ließen sich vor lauter Panik auf die Knie in den Schlamm fallen und fingen an, um ihr Leben zu fliehen. Überzeugt davon, dass der Teufel einen seiner Ritter gesandt hatte, sie für ihre Sünden zu strafen und in die Fegefeuer der Hölle zu holen. Immer noch blieb der kopflose Reiter stumm, doch mit einer fließenden Bewegung schwang er sich vom Sattel seines immer noch tänzelnden Pferdes und ging langsam auf die völlig verstörten Männer zu, seinen Kopf unter seinem rechten Arm tragend. Leopold und Georg sahen voll Schrecken zu der kopflosen Gestalt auf, und bevor noch einer von beiden irgendein flehendes Wort herausbringen konnte, streckte der Reiter seinen linken Arm aus und berührte beide an der Stirn. Innerhalb einer Sekunde fielen die beiden Herren stumm in den Schlamm der Straße und regten sich nicht mehr. Sie waren tot. Wortlos drehte sich der Kopflose zu seinem Pferd um, stieg auf und ritt weiter in die Nacht hinein. Leopolds und Georgs leblose Körper ließ er neben dem Grenzstein, die sie geklaut hatten, zurück. So oder so ähnlich könnte so ziemlich jede Begegnung mit einem kopflosen Reiter ablaufen. Viele der Menschen, die einen gesehen haben, waren hinterher tot. Doch warum reitet er durch die Nacht und tötet unschuldige Menschen? Nun, der kopflose Reiter ist eine Legende, die hingegen des Glaubens vieler nicht etwa aus der Novelle aus dem Jahre 1820 des amerikanischen Autors Washington Irving stammt, sondern ihren Ursprung schon viel früher im Rheingebiet von Westdeutschland findet. Schon circa 40 Jahre früher hatte der Literaturkritiker Johann Karl August Musäus in seiner Sammlung Volksmärchen der Deutschen von den Reitern ohne Kopf berichtet. Damals erzählte man sich, dass der kopflose Reiter zur nächtlichen Stunde erscheint und Menschen mit ihrer bloßen Berührung töten kann und nicht etwa mit Axt, Schwert oder Messer durch die Nacht reitet, um ihre Opfer zu enthaupten. Ganz im Gegenteil zu dem allgemein bekannten Film Sleepy Hollow. Im Rheinland ging man damals davon aus, dass es sich bei den kopflosen Geisterreitern um Menschen handelte, die zu ihren Lebenszeiten eine Sünde begangen hätten und nun für ihre Taten büßen müssten. So waren sie entweder Selbstmörder, deren Leichen geköpft wurden und deren Köpfe an einem ungeweihten Ort, wie beispielsweise einer Wegkreuzung, vergraben wurden. Oder sie machten sich des Grenzsteinsversetzen schuldig. Dabei versetzte man den Grenzstein in das benachbarte Grundstück hinein, um sein eigenes Land zu vergrößern. Da die allgemeine Annahme der frommen Leute war, dass Sünder auch wieder erlöst werden konnten von ihrem Fluch oder einer Ewigkeit in der Hölle, hielt sich der Glaube, dass der untote Wiederkehrer ebenfalls erlöst werden könne. Dafür musste ein Gebet gesprochen werden, bei dem Gott oder Christus namentlich genannt wurden. Der kopflose Reiter sollte sich daraufhin verwandeln, sich in einem weißen Leichentuch wiederfinden und sich bei den Erlösern bedanken. In vielen Erzählungen, in denen der kopflose Reiter erscheint, fungiert er aber als Warnfigur. In den meisten Fällen tötet er den Menschen nicht, sondern erschreckt diese lediglich mit seiner Erscheinung. So taucht er beispielsweise dann auf, wenn Menschen gerade etwas Unrühmliches planen, wie in etwa das Versetzen des Grenzsteines ihrer Nachbarn. Der geisterhafte Reiter tritt dabei als warnendes Beispiel auf und hält die Personen davon ab, Schande und Sühne über sich zu bringen. Oft gilt der Reiter auch als Todesomen und kündigt den Tod derjenigen an, denen er erscheint.
Vielen lieben Dank für die Geschichte.
Gerne doch.
Das war ja jetzt mal wieder was komplett anderes, also so vom Erzählstil her. Hat mir aber sehr gut gefallen auf jeden Fall.
Dankeschön. Ich habe mich da so ein bisschen an unsere Folge mit Burg Eltz orientiert. Damals hatte ich das auch schon mal so gemacht, dass ich eine kleine Vorgeschichte, eigenständige Geschichte gemacht hatte. Irgendwie hatte ich da jetzt auch mal wieder Lust drauf. Und deswegen in dieser Form heute.
Ja, war auf jeden Fall sehr schön von dir geschrieben.
Danke.
Und auch eine sehr spannende Legende. Aber ich habe im Kopf, war der nicht, im Kopf, war der kopflose Reiter nicht aus Hessen? Weil du sagtest jetzt Rheinland?
Nein.
Irgendwie Hessen im Kopf.
Tatsächlich wird oft von dem kopflosen Reiter aus Hessen gesprochen, aber tatsächlich ist das so und da leitest du oder bringst mir tatsächlich jetzt gerade eine super Überleitung zu einem Thema. Und zwar ist es nämlich so, also diese Sage des kopflosen Reiters oder der kopflosen Reiter, es waren tatsächlich im Rheinland hier, waren es mehrere und nicht auf einen begrenzt. Aber dieser hessische kopflose Reiter, der ist vor allem in Amerika bekannt. Und zwar, klar wurde der hier jetzt auch nochmal in Deutschland so ein bisschen aufgegriffen, aber bekannt aus Hessen ist er deswegen, weil früher zu Zeiten des Unabhängigkeitskrieges in Amerika wurden viele hessische Söldner nach Deutschland geschickt, von Deutschland nach Amerika geschickt, so rum. und zwar wurden die quasi verkauft als Soldaten. Und es ist tatsächlich so, dass insgesamt um die 30.000 deutsche Söldner im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach Amerika geschickt wurden, um dort zu kämpfen. Also die wurden verkauft, die haben zwar Sold bekommen, aber das meiste Geld, was die bekommen haben, ging dann an die Landesherren in Deutschland. Und die haben tatsächlich den Namen in Amerika die Hessians. Ja, also die, wenn in Amerika jemand, der geschichtskundig ist und du dich mit dem über Hessians unterhältst, dann wissen die sofort, das sind die hessischen Söldner aus Deutschland, die gekämpft haben. Und dort ist diese Legende von dem hessischen Söldner, von dem hessischen kopflosen Reiter entstanden, der den Kopf quasi verloren hat, weil er von einer Kanonenkugel weggefetzt worden ist. Und seitdem
war sicher
eben.
Das war unangenehm.
Das war bestimmt unangenehm. Andererseits glaube ich mir, dass das so schnell passiert ist, dass er das nicht mehr so richtig gemerkt hat.
Meinst du?
Also ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht ausprobieren, aber ich kann es mir fast vorstellen.
Spannend auf jeden Fall.
Ja, und seitdem ist er eben auch als dieser hessische Söldner bekannt, der jede Nacht unterwegs ist, um seinen Kopf zu suchen. Dementsprechend reitet er natürlich nicht mit seinem Kopf im Schoß herum.
Ja gut, klar.
Wenn es der hessische Söldner ist, der hier angesprochen wird. Es ist aber sehr interessant. Es wurden natürlich nicht nur hessische Söldner verkauft an Amerika, es wurden auch andere deutsche Söldner verkauft, aber die Hessians, dieser Begriff hat sich einfach geprägt, kurzer Geschichtsexkurs, weil ich das sehr interessant fand. Der hat sich einfach geprägt, weil von diesen 30.000 Söldnern 21.000 aus hessischen Gebieten kamen. Und die sind tatsächlich nicht alle gezwungen worden. Also die Menschenrechtler unter euch jetzt nicht unbedingt aufschreien. Klar ist das furchtbar und klar war das schrecklich, aber ganz viele sind auch freiwillig gegangen, vor allem junge Männer, weil die hier in Deutschland keine Zukunft gesehen haben. Die Arbeit, es konnte keine Arbeit gefunden werden, die konnten keine Familien ernähren. Und generell überhaupt Frauen zu finden, weil es Unterbevölkerung war. Und dann haben die ihren Ausweg in diesem Krieg eigentlich gesehen, in ihrem Beruf als Söldner oder Soldat und sind dann freiwillig gegangen. Die Überfahrt wurde bezahlt, die haben Essen bekommen, sie hatten mehr oder weniger ein Dach über dem Kopf. Ja, gut.
Ja, und ich sag mal, wenn man nicht viel zu verlieren hat, ne?
Genau. Und
im besten Fall sogar, wenn alles gut läuft, dann hinterher was er noch gewinnen kann.
Genau, also wenn natürlich alles gut gelaufen ist, es sind sicherlich nicht alle durchgekommen.
Nee.
Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und es gab so viel geschichtlichen Hintergrund dazu. Also das ist jetzt echt nur ganz grob umrissen worden von mir, aber ich wollte euch das trotzdem erzählen, wo dieser hessische Reiter herkommt und auf jeden Fall habe ich das versucht, so kompakt wie möglich zu halten. falls ihr da mehr drüber lesen wollt, kriegt ihr die Quelle, die ich hatte, natürlich auch in den Shownotes. Was ich noch dazu sagen wollte, der Washington Irving, der war auf einer Bildungsreise. Und der war auf einer Bildungsreise hier. Das gab es damals schon und da hat er also hier auch das Rheingebiet besucht und hat, also der war von 1806 bis 1809, 3 Jahre hier in Deutschland und in dieser Zeit war der eben auch im Rheingebiet und da hat er dann, geht man von aus, die Geschichte wahrscheinlich in den Volksmärchen der Deutschen gelesen oder es wurde ihm von mehreren Leuten erzählt, aber irgendwo muss er das hier aufgeschnappt haben, während er hier unterwegs war. Und hat das dann mit rübergebracht nach Amerika. Und so hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, dass der kopflose Reiter, dass man den kopflosen Reiter eigentlich ein bisschen mehr mit Amerika in Verbindung bringt als mit Deutschland. Also ich muss sagen, ich wusste da gar nichts von, bevor ich mich mit der Geschichte befasst habe, dass der eigentlich deutschen Ursprungs ist.
Ja, ich möchte hier auch nochmal erwähnen, dass eine Hörerin uns die Geschichte auch vorgeschlagen hat, erst vor kurzem.
Ja, stimmt. Grüße gehen raus, danke.
Genau, wodurch wir erst überhaupt jetzt darauf aufmerksam geworden sind, final. Ja, also, aber ich hatte davor irgendwie auch, also ja, klar, Sleepy Hollow und so kennt man irgendwie. Aber viel damit beschäftigt hatte ich mich jetzt auch nicht. Also.
Nee, wie gesagt, also ich fand den kopflosen Reiter an sich, die Story immer super interessant und super mysteriös und unheimlich.
Aber das ist auch generell so ein Thema, finde ich, also dieses mit diesen Geisterlegenden, also viele von denen, die ich so gesehen habe beim Recherchieren und so, die kenne ich gar nicht so.
Ja.
Was halt auch mit diesem Paranormalen in Deutschland halt irgendwie wieder so zu tun hat. Ne? Dass das irgendwie wahrscheinlich lokal schon irgendwie so weitergetragen wird. Aber jetzt auch die Geschichte, die ich gleich habe ich vorher auch noch nie drüber was gehört.
Ja, das war auch ganz interessant. Bevor ich dazu jetzt was sage, ich möchte euch kurz noch sagen, weil das fand ich echt ein bisschen krass, die Strafe damals für Grenzsteinversetzung, die war echt übel.
Was denn?
Wer sich der Grenzsteinversetzung schuldig gemacht hat, der wurde vom Geschädigten, also der Geschädigte durfte den Täter bis zum Hals eingraben im Feld, und mit dem Flug so lange über den Kopf fahren, bis er quasi nicht mehr da war. Das war die Strafe dafür, dass du Grenzsteine versetzt.
Das ist aber.
Und wer das freiwillig also wer sich dieses Risikos bewusst war und es trotzdem noch gemacht hat, ja, da würde ich behaupten, dass der, dass jetzt hier mein.
Fun, ne?
Dass jetzt hier mein schwarzer Reiter, klar, mein kopfloser Reiter noch recht gnädig gewesen ist.
Ja, also ich glaube, da würde ich dann lieber dem kopflosen Reiter begegnen als dem Geschädigten.
Ja, ich meine, du musst natürlich auffliegen, ne? Aber ich denke mal so, wenn du dein Land kennst, dann wirst du natürlich irgendwann merken, wenn jemand deinen Grenzstein versetzt hat.
Ich denke auch, ja.
Ja. Also das wollte ich nur noch mal dazu sagen, ich fand die Strafe einfach so krass.
Das ist echt übel, ja.
Aber muss man sich einfach mal vorstellen, ne, wie krass man da bestraft worden ist, weil wegen Land, ne? Also ich meine, heute gibt es ja immer noch zwischen Nachbarn diverse Diskussionen und Gifteleien, ja. Ja, nee, die 10 Zentimeter gehören aber noch mir und die 30 gehören mir. Aber da wird ja zum Glück keiner für in den Knast gebracht heute. Nee. Oder gar umgebracht.
Ja.
Also, das finde ich schon sehr hart. Aber gut. Andere Zeiten, andere Sitten, würde ich jetzt fast sagen. Oder Strafen. Genau. Und was ich, um jetzt wieder auf das Thema zurückzukommen, mit dem Paranormalen in Deutschland und mit den Legenden, weil ich kannte auch kaum welche von den Spuk- oder Geistergeschichten, die wir so recherchiert haben. Und das wiederum hat natürlich zu dem Gedanken geführt, dass das Paranormale in Deutschland echt wirklich nicht so präsent ist. Jedenfalls nicht offiziell offenkundig präsent.
Und zumindest nicht in der Region, wo wir aufgewachsen sind.
Nein.
Vielleicht ist das in anderen Regionen anders.
Bestimmt abergläubischere Regionen, wo auch so Mund-zu-Mund-Geschichten weitergetragen werden. Aber ich glaube, also Deutschland ist jetzt, ich weiß nicht, ob unsere Ghosties uns da jetzt zustimmen oder ob die jetzt laut aufschreien und sagen, das stimmt gar nicht, was ihr sagt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen Deutschland ist einfach ein sehr, wie ich es ja auch schon in dem Podcast mit Haunted Talks gesagt habe, total rational. Und es gibt zwar viele glauben an Religion und an Gott und auch den Teufel, aber Geister lasst uns bloß in Ruhe damit. Und deswegen finde ich das so interessant, wenn man sich vielleicht mal so ein bisschen mehr mit den Legenden von Deutschland beschäftigt. Und ich bin sicher, dass wir noch die ein oder andere Folge machen werden, wo wir mal so eine Legende besprechen werden.
Ja, denke ich auch auf jeden Fall.
So, das war's jetzt aber zu meiner Geschichte.
Okay, super.
Ja, ich bin sehr gespannt auf deine.
Ja, ich hoffe, sie findet auch Anklang.
Also was du mir im Vorhinein erzählt hast, war schon mal echt interessant, so diese grob umrissenen Sachen.
Ja, dann fange ich mal an. Es ist ein windstiller und heißer Sommertag. Das Ehrengras auf dem Roggenfeld misst fast 2 Meter. Für den Landwirt, dem das Feld gehört, wird es eine gute Ernte dieses Jahr. Am Feldrand geht eine Gruppe Kinder vorbei. Jonas und seine Freunde sind auf dem Weg nach Hause, als Marie stehen bleibt. Hey, sollen wir noch eine Runde Fangen spielen? Jonas und die anderen 2 Freunde, Ben und Sophie, sind wenig begeistert. Es ist viel zu heiß dafür, Marie. Lass uns einfach nach Hause gehen. Die Gruppe geht weiter, außer Marie. Sie schaut nach links in das Roggenfeld mit seinem dichten Ehrengras. Na los, fang mich, ruft Marie und läuft in das Feld. Die anderen drehen sich um, doch da ist Marie schon im Roggenfeld verschwunden. Die Freunde schauen sich an. Genervt rufen sie nach Marie. Sie solle doch bitte wiederkommen, sie haben keine Lust darauf. Als Marie auch nach 2 Minuten nicht reagiert, weicht der beginnende Ärger der Ratlosigkeit. Sollen sie jetzt echt hinterherrennen und Marie fangen? Da haben sie alle keine Lust drauf. Aber allein im Feld zurücklassen können sie ihre Freundin ja auch nicht. Während die Freunde noch rätseln, was sie jetzt am besten tun sollen, durchdringt ein Schrei die Stille des Feldes. Das war doch Marie, ruft Ben. Wir müssen sie suchen und rennt ins Feld. Die anderen stutzen noch kurz, doch auch sie laufen dann schnell hinterher, bevor sie auch noch Ben verlieren. Doch Ben ist schon zwischen dem Ehrengras verschwunden. Wir müssen zusammenbleiben, klar? Zischt Sophie, während sie das Feld durchkämmen. Plötzlich geht ein unheimliches Rauschen durch das Feld. Sophie verspürt eine Gänsehaut, trotz der Hitze, die sie umgibt. Und dann sieht sie es, etwa 5 Meter vor sich. Eine große, dunkle Gestalt. Sie bedeutet Jonas stehen zu bleiben. Beim genaueren Hinsehen wird Sophie klar, dass dort eine dürre, wie verdorrt wirkende alte Frau steht. Ihr stockt der Atem. Die Frau ist nur mit grauen und schwarzen Lumpen bekleidet. Um den Kittel hat sie einen Strick gebunden, an dem sie eine verrostete, scharfschneidige Sichel trägt. Sie ist übersät mit dunklen, klebrigen Flecken. Auf ihrem Rücken befindet sich ein Korb. Langsam wird ihr klar, was, oder viel besser wen, Sophie dort sieht. Ihr Opa hat ihr von dieser Gestalt erzählt. Die beiden haben eine Roggenmuhme vor sich. Siehst du das? Da hängt eine Hand aus dem Korb, flüstert Jonas und weicht einen Schritt zurück. Jetzt erst fällt den 2 Freunden auf, dass hinter der Frau Marie zusammengekauert auf dem Boden liegt. Die alte Frau bückt sich langsam zu ihr runter und streckt ihre langen, knorrigen Finger nach Marie aus. Sophie bekommt Panik. »Lass sie in Ruhe!« schreit sie und geht ein paar Schritte auf die Frau zu. Die Frau hält inne, dreht sich langsam um und fixiert Sophie mit ihrem durchdringenden Blick. »Sie ist mein, genau wie euer Freund in meinem Korb«, sagt sie mit flüsternder, angsteinflößender Stimme. »Ihr habt unrechtmäßig dieses Feld betreten, die Pflanzen beschädigt. Das kann ich nicht dulden.« Sie richtet sich auf und bewegt sich auf die 2 zu. Erst langsam und dann schneller. Die 2 machen kehrt und so schnell sie können, rennen sie durch das hohe Ehrengras. Sie müssen aus diesem verdammten Feld raus. Fast sieht es so aus, als würden die beiden es zurück auf den Feldweg schaffen. Doch kurz vor dem Feldrand bleiben sie mit dem Fuß in einer Schlinge hängen und fallen zu Boden. Die Roggenmuhme ist sofort zur Stelle, gackert lauthals und schnappt sich einen nach dem anderen. Doch sie landen in ihrem Korb bei Ben und sie nimmt die 3 für immer mit in ihr dunkles Reich. Die Roggenmuhme will wieder zurück und sich Marie zuwenden. Das Mädchen hat ihr meisten Schaden angerichtet. Die Muhme will ihr die Augen auskratzen und dann für immer in dem Feld zurücklassen. Marie würde niemals hinausfinden. Doch Marie ist verschwunden. Sie liegt nicht mehr dort, wo die Muhme sie zurückgelassen hat. Sie schaut sich hektisch um, doch sie spürt, dass das Mädchen nicht mehr im Feld ist. Die Roggenmuhme wendet sich ab, macht sich auf den Weg nach Hause. 3 Kinder kann sie immerhin mit in ihr Urwurzelreich nehmen. Sie freut sich schon auf ihr Abendessen. Marie steht benommen auf dem Feldweg. Sie starrt in das Feld, aus dem sie gerade gekrochen kam. Was war passiert? Sie erinnert sich nicht. Sie kann sich nur daran erinnern, dass sie plötzlich unbedingt in dieses Feld wollte. Marie hatte im Feld eine alte Frau gesehen. Sie hatte ihr zugewunken. Daraufhin verspürte Marie den Drang, in das Roggenfeld zu der Frau zu gehen. Plötzlich wachte sie auf dem trockenen Boden liegend auf. Marie hatte gespürt, dass sie aus dem Feld raus musste. Doch wo waren ihre Freunde abgeblieben? »Jonas? Ben? Sophie?« rief sie ins Feld hinein. Doch die einzige Antwort, die sie bekam, war ein leichter Wind, der durch das Feld zog. Und das, obwohl es doch sonst absolut windstill war.
Vielen Dank für diese spannende Geschichte.
Ah, sehr gerne. Ich habe mir Mühe gegeben.
Also das war ja jetzt quasi so wie meine also nicht wie meine Geschichte, aber auch so geschrieben als Geschichte.
Ja, genau.
Als eine wirklich abgeschlossene oder mehr oder weniger abgeschlossene Storyline. Ich fand das mega spannend, wirklich richtig interessant. Ich hoffe, den Ghosties geht's auch so.
Ja, das hoffe ich auch. Also wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, ob euch so eine Art von Stories auch gefällt.
Ja, das auf jeden Fall, weil, also mir persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich macht es Spaß, das in so einer Art Geschichte auch nochmal zu verpacken.
Ja,
auch. Das, also ich habe da halt Schreibspaß dran. Aber zu deiner Geschichte, also bei mir war jetzt gerade so eine Art Film im Kopf, ja, also ich habe das wirklich ganz klar vor den Augen gesehen, dieses super heiß, trockene Feld, die Grillen habe ich schon zirzen gehört und also wirklich ein strahlend blauer Himmel war in meinem Kopf und dann habe ich dann ist so eine Mischung aus The Witcher und diesem Film auf Netflix, In the Tall Grass, so eine Mischung ist in meinem Kopf abgegangen und mega krass. Und als du dann die Mumie beschrieben hast, diese Roggenmumie, also jetzt müssen wir mal über diese Frau reden.
Ja, also ich habe jetzt, also die Roggenmumie ist anscheinend ein sehr vielfältiges Wesen. Also ich habe jetzt schon viele verschiedene Namen noch mit rein in meinem Aftertalk mit drin. Aber so viele verschiedene Namen wie bei Wikipedia für diesen Geist, sag ich mal, stehen, könnte ich gar nicht jetzt hier aufzählen.
Wow.
Okay. Also da scheint es anscheinend sehr viele lokale Verschiedenheiten zu geben oder auch halt in welchem Kontext man diesen Geist betrachtet. Ja, aber also wir können gerne erst auf das Aussehen gehen. Da gibt's auch, da scheiden sich auch die Geister daran, wie sie dann letztlich aussieht. Aber ja, bring erstmal so deine Gedanken dazu an.
Also meine Gedanken, erstmal muss ich den Namen Roggenmumie loben. Ich finde den Namen sehr cool. Also das klingt halt einfach so speziell und so der Wiedererkennungswert ist einfach irgendwie da, Roggenmumie. Ja. Ich weiß nicht, das Wort Mumie hört man ja heutzutage schon eigentlich gar nicht mehr.
Nee, ne? Überhaupt
und ich
nicht.
Kenne das Wort Mumie tatsächlich auch nur aus dem Spiel Witcher. Ja. Und vorher kannte ich das Wort Mumie nicht, aber als du dann gesagt hast, Roggenmumie, du hast mir gesagt, dass du über die Roggenmumie schreibst und da habe ich in meinem Kopf schon eine alte, hässliche Frau gehabt, ja, die halb tot aussieht, weil die Mumien in Witcher auch alle ganz furchtbar schrecklich hässlich sind.
Ja, also zumindest was das angeht, sind sich so quasi alle einig. Also es ist auf jeden Fall eine alte,
dürre, vertrocknete Frau.
Ja, so in etwa. Also sie kann aber auch tatsächlich, also ich habe sie jetzt ja als dunkle Gestalt beschrieben. Sie kann aber wohl auch schneeweiß erscheinen.
Schneeweiß?
Ja. Sie ist von übermenschlicher Größe. Manchmal wird sie tatsächlich sogar auch beschrieben, als wäre sie halt aus Eisen.
Aus Eisen?
Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Aber ja, die Finger sind auch eher feurig oder halt aus Eisen, je nachdem, aus welchem Kontext man sie jetzt betrachtet. Sie hat wohl auch sehr lange Arme und Krallen an den Händen.
Also unproportional lang, ja?
Ja. Und jetzt kommt halt auch ein Fakt. Sie hat auch wohl ungewöhnlich große Brüste.
Oh!
Also so groß, dass sie halt entweder so schön über ihren Kittel so mit drüber hängen oder dass sie die über die Schultern legen kann.
Entschuldige.
Ja,
dieses Bild in meinem Kopf verändert sich gerade stetig.
Da komme ich auch gleich nochmal vermehrt drauf zu, aber diese Brüste spielen in, je nachdem, welche Quelle man oder welche Art von Geschichte man mit der Mumie hört, auch eine ziemlich große Rolle. Weil die Brüste, die sind halt je nachdem halt, welche Geschichte man jetzt vor sich hat, entweder mit Teer, giftiger Milch oder mit Blut gefüllt.
Was?
Und ja, also ich gehe auch gleich nochmal mehr darauf ein, halt, warum das so ist. manchmal brennen diese Brüste auch oder nur die Spitzen. Und was halt noch zum Aussehen zu sagen ist, dass sie halt auch ihre Gestalt ändern kann. Wahlweise in eine Schildkröte, Schlange, Wolf oder zum Beispiel auch in eine schwarze Katze.
Oh, wie praktisch. Hey Bench, na, wie geht's dir denn so?
Ja, also das ist so schon mal das zum Aussehen.
Wie schön, dass ich keine schwarze Katze zu Hause habe. Räusper.
Und halt dieses Aussehen hat ihr halt, vor allem dieses mit den Brüsten, hat ihr unter anderem halt auch den Namen Tittenwief eingebracht.
Tittenwief?
Das Tittenwief.
Tittenvibe. Ja, läuft, ne? Die, ja. Die Roggenmuhme hat's drauf.
Ja. Aber was ich jetzt noch so im ja, allgemein, sag ich mal, erstmal noch zu der Roggenmuhme sagen kann, ist, dass sie halt als Korndämon zählt. Mhm. Und die meisten Korndämonen sind aus ja, dem früheren Glaube über Ernte- und Vegetationsgötter entstanden. Aber da das Christentum damals ja andere Glaubensrichtungen ja, nicht so nice fand und eher dämonisiert hat, wurde halt aus den meist gutartigen Göttern mit der Zeit Dämonen und böse Geister. Und weil eigentlich grob im Kontext gesehen ist die Roggenmuhme eigentlich auch nicht unbedingt ein böser Geist tatsächlich. Sie wurde halt nur mit der Zeit dazu gemacht.
Ja.
Den Bezug zu altertümlichen Gottheiten erkennt man auch bei der Roggenmuhme daran, dass ja, der Roggenmuhme ein ja, Opfergaben dargebracht werden von den Bauern, weil sie erhält einen Anteil der Ernte. Also der wird halt entweder auf dem Feld stehen gelassen so ein bisschen oder es wird entsprechend was aufs Feld von der Ernte geworfen, um sie halt gnädig zu stimmen für ein fruchtbares nächstes Erntejahr.
Ja, gut. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die so ihre toten Kiddies da ins Feld wirft, dass das vielleicht nicht unbedingt für die beste Ernte sorgt. Also...
Genau, also das ist halt auch, wenn ein Bauer sie zum Beispiel auch erzürnt, dann ja, dort sie auch sein Feld aus, um ihn zu bestrafen. Mhm. Allgemein sorgt sie aber mit ihrem Durchschreiten durch das Feld für eine fruchtbare Ernte. Also sie ist eigentlich ein guter Erntegeist, sage ich mal. Man darf sie halt nur nicht böse stimmen.
Ja, also irgendwie tatsächlich... ich weiß nicht, die ist potthässlich, die Frau, aber irgendwie mag ich diese Roggenmuhme.
Ja, mal sehen, ob du das gleich immer noch sagst.
Okay.
Aber noch ein paar, weil sie hat ja sehr viele verschiedene Namen. Unter anderem zum Beispiel Roggenhexe, Roggenmöhn, Kornwief, Kornalte, Weizenmuhme, Hafermutter, Saatmuhme, Flachsmutter, Feldweib, Mittagsfrau, Ziehmuhme oder Kindelmuhme. Und das ist jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl der Namen, die sie hat.
Wow.
Ja.
Und, also die Mittagsfrau ist auch die Roggenmuhme?
Ja, tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es eins zu eins das gleiche ist. Also Kontext hier, ich hatte in der Folge, die wir mit Haunted Talks aufgenommen haben, über die Mittagsfrau im Spreewald erzählt. Und ja, tatsächlich ähneln sich die beiden hier in
gewisser Weise.
Geschichte, ja, in gewisser Weise, weil die Roggenmuhme, ja, ich sag mal, in drei Kategorien eingeteilt werden kann, je nachdem, wie sie erscheint. Also entweder ist sie eine Wettererscheinung, also halt zum Beispiel Wind, der durch das Feld streift oder ein aufziehendes Gewitter über dem Feld oder sowas. Oder halt aber auch ein Mittagsgeist, der meistens zwischen 12 und 13 Uhr auftritt. Und wen sie mittags bei der Feldarbeit antrifft, den tötet sie. Das ist halt schon eine Parallele zu dem Mittagsgeist.
Mach Pause oder du stirbst.
Im Spreewald, genau. Aber hier ist noch eine Besonderheit, das hatte ich jetzt zumindest im Spreewald nicht gefunden, dass wenn sie Wöchnerinnen, also Frauen, die gerade ein Kind geboren haben, die sind dann für ein paar Wochen, sagt man, im Wochenbett. Und das nennt man dann Wöchnerin, für alle, die das jetzt nicht wissen. und findet sie halt Wöchnerin zwischen 12 und 13 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr im Bett. Dann verrichtet sie deren Feldarbeit. Aber wenn nicht, gibt es ein Unglück.
Oh. Ich habe das Gefühl, bei so deutschen Geistern gibt es nur schwarz oder weiß. Also entweder macht die was Gutes oder die ist direkt richtig böse.
Ja.
Also entweder bist du brav oder es gibt direkt Tod drauf.
So könnte man es sagen. Aber das Traurige ist, am häufigsten wird sie halt im Kontext des Kinderschrecks genannt. Und da gibt es nur schwarz. Ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl und es ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Da war noch so viel mehr mitgebracht, was Kindern über die Roggenmuhme erzählt wird.
Okay, erzähl,
also,
hau raus.
Ich würde da sagen, das harmloseste davon ist noch, also es gibt halt eine Version von den Grimm-Brüdern über die Roggenmuhme und dort vertauscht sie Babys gegen Wechselbälger. Sie bringt das richtige Kind aber wieder, wenn der Wechselbalg nicht gesäugt wird. So, sie lauert Kindern auf, die im Feld Kornblumen pflücken. Und wenn sie dann welche findet, dann ja, lässt sie sie sich im Feld verirren, lässt sie verhungern oder legt sie auf Blumenkissen nieder, wo die Kinder dann einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Okay.
Sie lockt die Kinder gezielt ins Feld, insbesondere durchs Winken. Und ja, die Kinder werden dann in einem Tragekorb verschleppt und in ihr Wurzelreich gebracht.
Mhm.
Das finde ich jetzt ziemlich eklig. Oft müssen die Kinder an den Brüsten mit Teer oder giftiger Milch saugen.
Oh.
Ja. Oder sie erschlägt sie mit ihren Brüsten.
Also diese, was ist denn das für eine?
Ja, vor allem, wer kommt auf sowas, ne? Dann ja. Teilweise erdrückt sie Kinder auch gerne mit ihrer Umarmung. Die Kinder müssen mit Teer bestrichene Brote essen und tun sie dies nicht, schlägt sie ihnen den Kopf ab, vorzugsweise mit ihrer Sichel.
Okay, ich revidiere meine Meinung von eben. Ich finde die Frau echt unsympathisch.
Sie schmiert die Augen mit Teer zu oder kratzt diese aus.
Was ist denn das für eine? Was hat die denn mit Kindern?
Wahlweise frisst sie die Kinder auch und zum Fangen legt sie Fußangeln aus, schlachtet und verzehrt sie oder tötet oder brät sie mit Hilfe ihrer brennenden Brüste und Finger. Oder sie steckt Kinder in eine Nageltonne und dreht sie darin umher. Und das ist wirklich nur eine kleine Auswahl.
Um Himmels Willen. Ja. Also, wer hat sich denn das alles ausgedacht?
Vor allem, ja, das auf der einen Seite, aber vor allem, wer erzählt sowas bitte seinen Kindern?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, man muss natürlich dazu sagen, Märchen sind brutal. Ja, das ist ja jetzt eine Legende von einem Geist, den es gibt oder auch nicht. Das lassen wir jetzt offen. Aber Märchen sind ja nun auch brutal. Es gibt auch Märchen, wo Leute in die Nageltonne gepackt werden und
ja,
dann
natürlich.
Den Berg runtergerollt werden.
Oder gevierteilt werden oder so. Ne?
Das ist tatsächlich, aber das mit Kindern, so ausnahmslos mit Kindern so schreckliche Schandtaten zu machen, das finde ich schon, das finde ich schon echt übel. Ich meine, warum denn nicht die Bauern? Die haben bestimmt viel mehr Sünden begangen als die Kinder, die Kornblumen pflücken wollen am Rande des Feldes.
Ja, denen wird nur das Feld verdorrt.
Toll.
Ja.
Super. Also, ich finde hier die Prioritäten sehr falsch gesetzt von
Definitiv.
Der Roggenmuhme. Das
Definitiv.
Muss man hier einfach mal sagen. Also mich würde sehr interessieren, was unsere Ghosties von der Roggenmuhme halten.
Oh ja, mich auch.
Was ihr da so für Meinungen habt. Ob ihr genauso geschockt seid, ob ihr von der Roggenmuhme schon mal gehört habt.
Genau, vielleicht wurde euch ja selber davon erzählt, als ihr Kinder wart, je nachdem, aus welcher Region ihr kommt.
Genau, boah, das wäre ja mal interessant, wenn jemand von unseren Hörern echt von der Roggenmumie schon mal als Kind gehört hat.
Ja, das fände ich auch
spannend. Dann wäre natürlich spannend zu wissen, was wurde demjenigen denn dann wirklich erzählt.
Ja.
Ne, vielleicht ja, wurde auch, mal. Vielleicht wurde ja auch wirklich nur gesagt, geht nicht ins Feld, da ist die böse alte Frau und die lockt euch rein in ihr Wurzelreich. Ich meine, das wäre ja nun, ich sag mal, okay, eine kinderfreundliche Erzählung.
Genau.
Ne? Anstatt dem Kind vorm zu Bett gehen zu sagen, wenn du morgens ins Feld gehst, dann musst du bloß aufpassen, dass dich die Roggenmuhme nicht erwischt und dir die Augen mit Teer zuschmiert und dich dann in eine Nagelkiste steckt.
Mhm.
Also, okay. Nee, das wollen wir nicht. Also, gut. Nein, ich mag die irgendwie doch nicht mehr. Die ist echt blöd, die Frau.
Ja, ziemlich brutal auf jeden Fall.
Unheimlich und fies.
Ja, halten wir fest, wir wollen ihr nicht begegnen.
Ob Mumen es generell mit Kindern haben? Denn in The Witcher verzehren die Mumen ja auch die Kinder.
Das könnte gut sein. Müsste man
zumindest
jetzt mal haben weiter
die
recherchieren.
Ja, zumindest haben die ja einen ganzen Hof voller Kinder, die sie dann in ihren Sumpf locken.
Ja.
Und um die dann da, was weiß ich, zu verspeisen oder einfach zu opfern oder sonstiges mit denen zu tun. Also ob das vielleicht an Mumen generell liegt? Bist du eine Mume? Hast du es nicht so mit Kindern oder so? wäre mal interessant zu wissen.
Ja, auf jeden Fall.
ja, also wow, da gab es echt viel Hintergrundinfo.
Ja.
Finde ich super interessant. Gefährlich interessant, aber auch unheimlich und trotzdem interessant halt einfach. Das ist wieder diese Faszination, ne? Die man dann so hat.
Ja.
Aber krass, wie die so drauf ist. Vielen Dank für diese ganzen Recherchen, Diandra. Das war richtig gut und spannend auch.
Ja, sehr gerne. Freut mich. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie über.
Ja, auf jeden Fall.
Noch was Schönes zum Schluss.
So, und jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen und natürlich zu unseren Fragen, aber erstmal die Empfehlungen. Und Diandra stellt mir heute ihre erste Empfehlung vor.
Genau, und ich habe mich, also wir hängen schon ein bisschen länger hier an der Produktion dieser Folge dran. Ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes empfehlen, aber ich habe jetzt gerade eine Serie beendet, die ich jetzt empfehlen möchte. Und witzigerweise hatte ich Katharina dazu vor ein paar Wochen ein Screenshot geschickt. Netflix zeigt ja immer eine Woche oder so vorher, was nächsten Monat so online kommt. Und da war eine Serie bei mit dem gefühlt kompliziertesten Seriennamen, den ich jemals gehört habe.
Die habe ich jetzt auch angefangen.
Und ja, ich versuche jetzt gleich nicht zu viel darüber zu erzählen. Mhm. Und zwar möchte ich euch folgende Serie auf Netflix empfehlen. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.
Punkt.
Ja, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber ist tatsächlich eine super spannende Serie. Also ich war sehr positiv überrascht,
okay,
muss ich sagen. Also es geht halt um ja die Frau, die gegenüber im Haus ist, von dem Mädchen, was im Fenster sitzt und immer rausguckt. Das Mädchen ist aber auch eine Frau. Und diese Frau, Anna heißt sie, ja, hat einen sehr schweren Verlust in ihrem Leben erlitten und ist seitdem, hat ein starkes Alkoholproblem in Kombination mit Medikamenten, die sie nimmt. Und ja, sie sitzt dann abends halt öfter vorm Fenster, um wahlweise ein Buch zu lesen, oder sie schaut dann halt raus und kann gut in das Haus gegenüber gucken. Und da sieht sie halt, wie die Frau von gegenüber, ja, wie ja was passiert. Und sie hat in dem Moment aber schon gefühlt 3 Flaschen Wein getrunken und ist sich hinterher, nachdem sie Polizei und alles gerufen hat, nicht mehr sicher, ob sie wirklich gesehen hat, was sie denkt, gesehen zu haben. Und sie geht dann, ja, auf Spurensuche, weil sie meint, nein, ich habe das wirklich gesehen, obwohl ihr jeder halt einreden will, ey, du hast ein Alkoholproblem, das hast du dir sicher nur eingebildet. Ja, und über diese Spurensuche, sag ich mal, wie sie versucht, diesen Fall irgendwie zu klären, was da jetzt wirklich passiert ist, handelt halt diese Serie. Ich glaube, es sind 8 Folgen waren es. Ja, also ich fand es super spannend. Sehr viele Twists da drin. Und ja, das möchte ich euch empfehlen.
Ja, ist richtig cool. Ich habe die tatsächlich gestern angefangen. Bin also auch erst gerade mit der ersten Folge durch. Und ich muss dazu anfügen, nehmt euch die Zeit, weil man muss echt darauf achten, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie so, also man hat das, also ich persönlich hatte das Gefühl, in der ersten Folge jetzt schon, die ist, so muss es sich echt anfühlen, wenn du psychisch vielleicht nicht ganz gesund bist und dann vielleicht, was weiß ich nicht, dir Halluzinationen kommen oder so und du weißt wirklich nicht, was gerade passiert ist und dann bist du plötzlich, dann ist ein Szenenwechsel und du denkst, hä, was? Und die weiß genauso wenig, warum sie gerade da ist, wo sie ist.
Genau, und also man,
das
also
finde ich, das finde ich echt krass.
Ja, also das hat die Kristen, ne? Nicht Kirsten, Kristen Bell, ne?
Oh,
ich bin mir nicht sicher, ob Kirsten oder Kristen.
Ich weiß es nicht, warte mal.
Ich glaube Kristen Bell. Und sie spielt das auf jeden Fall wirklich richtig gut. Und ja, es ist, wie Katharina schon sagt.
Kristen.
Ja, und es ist definitiv keine Serie für nebenbei. Also da sollte man schon fokussiert drauf sein.
Ja, definitiv. Ja. Also würde ich euch auch empfehlen. Aber ich fand die erste Folge auch gut. Und ja, und schließe mich einfach mal die andere an, guckt mal rein. Ich habe aber natürlich noch eine eigene Empfehlung.
Ja, was möchtest du uns denn empfehlen heute?
Okay, gut, dann gehe ich mal mit meiner Empfehlung weiter. Und zwar möchte ich euch, surprise, auch eine Serie auf Netflix vorschlagen.
Yay!
Und zwar heißt die Serie Kudamm 56 und Kudamm 59. Also es sind 2 Miniserien mit jeweils 3 Folgen a Spielfilmlänge. Die bekam ich von unserer Mama empfohlen und habe da jetzt endlich mal reinschauen können. Beziehungsweise habe sie auch direkt durchgesuchtet. Und das ist der Grund, warum ich die euch empfehle. Und zwar, wie es vielleicht der Name schon verrät, spielt das Ganze in Berlin im Jahre 1956 und dann später im Jahre 1959. Es geht um, also es ist ein bisschen Drama, es ist aber auch schön und ein bisschen romantisch, aber hauptsächlich geht es eigentlich um die Emanzipation der Frau. Und wie wir ja alle wissen, war es damals in den 50ern ja noch ziemlich hierarchisch in der Ehe. Generell Männer und Frauen waren so gar nicht gleichgestellt. Und wer da ein dünnes Fell hat, der muss sich überlegen, ob er die Serie wirklich schaut. Weil da doch die ein oder andere Szene ist, wo du echt mal schlucken musst und dich wirklich fragst, wie konnte das jemals überhaupt so sein, dass Frauen einfach wirklich ihr Schicksal so angenommen haben und sich so untergeordnet haben. Also es wird wirklich richtig gut dargestellt. Es geht im Hauptcharakter um die Monika. Die Monika wird von allen meist Niki genannt und die ist sehr unglücklich, weil sie eben nicht so das perfekte Mädel ist. Ne? Also sie ist nicht gut im Haushalt, also sie war sogar auf einer Hauswirtschaftsschule und ist rausgeflogen. Die ist eher ein Mauerblümchen, das ist ein sehr hübsches Mädel, aber sie kleidet sich halt, sie macht nicht so viel aus sich. Ne? Und ja, und es geht eigentlich darum, wie sie sich trotzdem irgendwie durchboxt. Sie hat noch 2 Schwestern und das kommt nochmal erschwerend hinzu, weil ihre ältere Schwester heiratet, die ist hübsch, die kann alles, die kriegt eine tolle Partie, vermeintlich tolle Partie. Die andere Schwester ist noch hübscher und Krankenschwester und kriegt einen reichen Professor und alle denken, sie sind super happy, super glücklich, so tolle Männer und natürlich ist die Fassade auch nur durch oberflächliche Dinge aufrechtgehalten. Im Hintergrund gehen natürlich auch die ein oder anderen Sachen ab. Und ja, es ist also super spannend. Die Monika entdeckt ihre Liebe zum Rock'n'Roll. Also die Mutter von den drei Töchtern hat eine Tanzschule und deswegen können alle schon sowieso gut tanzen. Und sie entdeckt aber nun in den 50er Jahren ihre Liebe zum Rock'n'Roll, dieser verruchten, pornösen Tanzart. Und ja, ist auf jeden Fall super spannend. Die Charaktere sind tiefgründig, die haben Vielfältigkeit und die entwickeln sich weiter. Und ich finde das toll gedreht, toll gespielt und das möchte ich euch wirklich nahelegen. Man braucht nicht so viel Zeit, wie gesagt, 6 Folgen auf Spielfilmlänge sind auch irgendwie schnell durchgeguckt, aber es lohnt sich wirklich, weil ich finde es richtig gut dargestellt einfach.
Ja, das klingt doch sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, es ist ist nicht actionreich oder so, aber es passieren einfach.
Das muss ja auch nicht immer sein.
Es passieren.
Sorry.
Alles gut, wir haben schon spät. ja, es passieren halt einfach diese alltäglichen Dinge, wo damals niemand drüber geredet hat, die einfach unter den Tisch gekehrt wurden, weil es eben so war. Ne? Weil man das eben so akzeptiert hat als Frau. Weil das eben so war, dass der Mann sagen konnte, du machst das nicht oder ich erlaube dir das nicht oder du gehst nicht arbeiten oder du machst keinen Führerschein. Ne? All diese Dinge, es war okay, die Frau zu schlagen, es war okay, das war alles erlaubt und um diese Dinge geht's halt einfach, die Emanzipation, die Frauen, die sich das eigentlich nicht mehr so wirklich gefallen lassen wollen und dann die Mutter, die aber dagegen hält und so typisch alte Schule sagt, schlägt er dich, der eine Mann, ich spoiler jetzt gerade nur ein kleines bisschen, der eine Mann benutzt eigentlich mehr psychischen Missbrauch und schlägt seine Frau nicht oder geht fremd oder so, sondern er nutzt sie einfach psychisch aus. Und da sagt sie dann einmal zu ihrer Schwester Monika, was soll ich denn zu Mama gehen oder zu Mutti sagen die, was soll ich denn zu Mutti gehen? Die wird mich doch gar nicht verstehen. Die fragt mich, ob er fremd geht, ob er trinkt, ob er mich schlägt und wenn nicht, ja, dann ist doch alles gut. Ne? Und das ist so die Message, ne? So, es ist eben nicht alles gut. Auch andere Dinge sind schlimm. Nicht nur schlagen, nicht nur saufen, nicht nur fremdgehen, ne? Und das ist echt cool. Ja.
Ja, sehr cool. Dankeschön.
Meine Empfehlung für euch: Kudamm 56 und Kudamm 59 auf Netflix.
Perfekt. So, dann stelle ich dir mal meine Frage.
Ja.
Und zwar, so, ich gucke, wenn alles in deinem Zuhause nur noch eine Farbe haben dürfte, welche wäre es?
Hatten wir die Frage nicht schon mal?
Hatten wir die schon mal?
Ich glaube, ich habe sie dir mal gestellt.
Echt?
Ja.
Ach, fuck.
Weil ich weiß noch, dass ich weiß geantwortet habe. Ja, damit man das mit Lichtern farblich gestalten kann.
Oh Mann, ey. Wir haben schon so viele Fragen gehabt. Sorry.
Ist nicht schlimm. Das ist das allererste Mal in 43 Folgen, dass du irgendwas vergessen hast und eine Frage wiederholt hast. Deswegen frag eine andere Frage.
Genau. Was wolltest du als Kind werden?
Reitlehrerin.
Reitlehrerin?
Reitlehrerin, eine ganz lange Zeit wollte ich Reitlehrerin werden. Ja, ich habe so oft Wendy gelesen damals, dieses Pferdemagazin, dieses Pferdecomic-Magazin. Und ich wollte unbedingt so ein Gestüt mit vielen Pferden und Reitlehrerin werden. Reitlehrerin war so für mich der Inbegriff eines Pferdehofs. Ja, wenn man einen Pferdehof hat, ist man Reitlehrerin.
Natürlich.
Natürlich.
Hand in Hand.
Wahrscheinlich meinte ich eher sowas wie Pferdewirtin.
Wahrscheinlich.
Für mich war das Reitlehrerin.
Ja, cool.
Und du?
Ja, bei mir war es ganz, ganz lange Zeit, glaube ich, so Schauspielerin tatsächlich. Also ich weiß noch, da sind wir zu nach Allendorf gefahren, zu Mamas Cousinen, wo ich dann Mama dann erzählt habe, ja. Und dann kriege ich einen Oscar. Und
nein!
Ja, ich habe mich schon auf der großen Oscar-Bühne gesehen,
okay.
Eine goldene Statue entgegennehmend.
Ja, ja, sehr gut.
Ja. Ist natürlich nichts draus geworden. Nicht mal ansatzweise.
Sag bloß.
Ja.
Die nächste Hermine Granger war nicht für dich bestimmt, ha?
Nee, leider nicht, leider nicht.
Schade. Ach, krass. Okay, meine Frage ist auch kurz und knackig.
Ja.
Über welches Thema könntest du vom Fleck weg eine 30-minütige Präsentation halten, ohne vorher Recherchen zu führen?
Wahrscheinlich übers Backen.
Mhm, macht Sinn. Ja.
Schätze ich.
Das glaube ich auch.
Ja.
Das würde auch zu dir gehen. Zu dir gehen. Zu dir
oder
passen.
Über Personalthemen. Das geht auch.
Ja, gut, das ist dein Beruf, ne?
Nee, aber so jetzt so von so allgemeinen Dingen her würde ich wahrscheinlich Backen nehmen.
Ich habe tatsächlich auch zwei Themen. Die eine hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ich könnte definitiv eine 30-minütige Reportage, eine 30-minütige Präsentation über dumme Kundenfragen
das glaube ich,
machen, ohne vorher dafür recherchieren zu müssen. Und Irland.
Oh ja.
Mit Irland könnte ich das auch hinbekommen.
Ja, das glaube ich.
Schön.
Super.
Dann haben wir diese Folge, die jetzt, glaube ich, dreimal angefangen wurde.
Ja, wir saßen jetzt fast eine Woche da drin.
Endlich beendet. Ich weiß, für euch war das jetzt nicht so lange wie für uns. Trotzdem schön, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Und wir freuen uns schon, wenn wir die nächste Folge zusammen puzzeln können.
Genau. Ja, bis dahin euch eine schöne Zeit.
Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Ciao.